Wenn ihr gleich mein Gespräch mit Judith Reise vom Öko-Institut hört, dann wird euch vielleicht Judiths Stimme ein bisschen bekannt vorkommen, denn ich war bereits zweimal mit ihr im Austausch, nämlich einmal in Folge 29 und auch in Folge 43. Und im Kern geht es in den Gesprächen mit ihr immer um Aspekte der Biodiversität und der Renaturierung von Ökosystemen, zum Beispiel von Wäldern und Mooren. Und eine kleine Fußnote vorab: Judith und ich hatten bereits im Sommer 23 diese Folge aufgenommen, die ihr gleich hört, und dann einige andere Themen erstmal vorgezogen in dem Bewusstsein, dass auch jetzt im Januar 24 das Thema, über das wir uns austauschen, seine Aktualität durchaus beibehält. Was wir damals nicht wussten, ist, wie sehr hier in Niedersachsen Ende des Jahres 23 die Folgen von andauernden Regen und Stürmen auf verdichtete und auch auf versiegelte Böden und geschädigte Wälder auch hier direkt vor unserer Haustür dafür sorgen würden, die Klimaveränderung ganz direkt und ganz nah erleben zu müssen. Einige Häuser entlang der Wörpe, das ist ein Nebenarm zur Wümme, der dann zur Hamme und in die Unterweser fließt, die wurden evakuiert, der Strom abgeschaltet, die Deiche mit Sandsäcken geschützt, viele Bäume der aufgeweichten Deichböschungen mussten gefällt werden, viel ehrenamtliche Hilfe beim Säckeschaufeln waren vor Ort, genauso wie bei der Essensausgabe für die vielen Helfenden. Menschen boten ihre Ferienwohnungen als Notunterkünfte an, genauso wie auch Paddocks für Pferde, die ebenfalls evakuiert werden mussten. Und ja, es wurde auch berichtet, dass während der Nächte einige Sandsäcke gestohlen wurden. Mittlerweile sinken die Pegelstände wieder und die Bewohnerinnen und Bewohner können wieder zurück in ihre Wohnung. In den Shownotes findet ihr einen Tagesschaubericht genau zu diesem Thema. Ereignisse wie diese werden also keine Seltenheit bleiben, wenn wir hören, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre die Eisschmelze in der Arktis zu eisfreien Sommer führen wird und nach weiteren Jahren die Arktis auch im Winter eisfrei bleibt. Wir brauchen also intakte Ökosysteme mehr denn je. Wir brauchen gesunde Böden und auch ein grundsätzliches Umdenken mit einer starken Regulatorik, die es möglich macht, die vielbesungenen Anpassungen, die wir immer hören, an die Klimaveränderung wirklich in die Tat auch umzusetzen. Damit nicht nur hier in Niedersachsen die Menschen langfristig eine Lebensgrundlage haben, sondern auch möglichst überall. So, und mit diesem Kontext lade ich euch nun ein, dem Gespräch von Judith und mir zu folgen und euch auch inspirieren zu lassen. Los geht's.
Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen.
Eine andere Perspektive rein.
Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen.
Also auch in unserem Konsumverhalten.
Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit.
Ich glaube, da verändert sich schon
ja,
was.
Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu
dürfen. Ja, das war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht.
Let's go.
Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
Und cool finde ich jetzt auch, das passiert auch nicht allzu häufig, Judith, dass ich mit lieben Menschen das dritte Mal schon im Gespräch bin und den Pokal sozusagen, der gebührt dir jetzt auch in unserer dritten Runde. Freut mich total, dass wir jetzt miteinander in den Austausch gehen können, erneut.
Ja, das freut mich auch.
Und für diejenigen, die so denken, aha, Judith Reise und schon das dritte Mal, wann und zu welchen Themen waren denn die ersten Runden? In Folge Nummer 30, da haben wir uns ausgetauscht über Moorschutz und Wiedervernässung der Moore und haben viel gelernt darüber, was eigentlich so an CO2 schlummert in diesen Landstrichen und wie wichtig das ist, die wirklich zu erhalten. Und in Folge 43 ging es um Renaturierung und Aktionsprogramme. Das hat uns unter anderem so als kleinen Landstrichbesitzer und Besitzerin auch dahingehend unterstützt, unsere kleine Weide jetzt in die Renaturierung zu bringen. Also nicht weiter zu bewirtschaften, sondern Stück für Stück aufzuforsten und auch so ein bisschen permakulturell auch zu nutzen. Und ein anderer Tipp sage ich auch, weil das passt jetzt gerade so gut. Du hattest benannt, ich glaube, das kam von dir, dass man mit dem ersten Rasenschnitt sehr viel später anfangen sollte, als eigentlich man das sonst so macht, ne? Wenn man die Gartenstühle rausstellt und sagt, na, das soll ordentlich aussehen, also im März kommt der Rasenmäher raus. Wir waren jetzt wirklich erst Anfang Juni dabei zu mähen und haben mitbekommen, was für einen Wahnsinnseffekt das hat auf die Vogelwelt. Also wir kriegen jetzt Vögel zu beobachten hier. Die haben wir noch nie gehabt. Es ist sehr laut auf dem Grundstück. So, die Vögel machen sich bemerkbar. Und wir freuen uns total darüber, dass wirklich durch diese eine Maßnahme man richtig mitbekommt, wie Ökosysteme sich sehr schnell auch verändern können, und sind ganz begeistert. Also schon mal vorab ganz vielen Dank so dafür.
Toll.
Also das freut mich ja enorm. Also das ist toll. Also vor allem, dass man das dann auch so schnell mitbekommt, ist ja wirklich toll. Habt ihr auch ein paar mehr Insekten gesehen, Luke, dann
ja, erstmal ja, da waren? Ja, auf jeden Fall. Also die Gräser werden ja teilweise über einen Meter hoch. Ja. Und was da so kreucht und fleucht, ist wirklich enorm. Und hat jetzt auch in dieser Dürrephase, die jetzt schon sehr früh begonnen hat, also wir haben jetzt schon seit mehreren Wochen keinen Tropfen Regen mehr auf den Feldern und auf der Erde, bekommen wir mit, dass die, wenn wir es mal Resilienz nennen wollten, um einiges stärker ist, als wenn wir jetzt überall gemäht hätten.
Ja.
Und wir kriegen also Blüten, Klatschmohn. Wir haben seit 11 Jahren keinen Klatschmohn auf dem Hof gehabt. Und das blüht hier überall jetzt rosa und rot und so. Das ist eine Pracht. Also
toll.
Wirklich schön. Ja. Also lieben Dank schon mal so dafür.
Ja, genau. Interessanterweise sehe ich diese Maßnahme jetzt sehr häufig.
Ah, okay.
Also es scheint ein Trend zu sein, den Rasen jetzt auch stehen zu lassen. Und ich war letztens auch auf einem Friedhof spazieren und da habe ich was auch ganz Tolles gesehen. Die haben quasi einen Kompromiss gemacht und das finde ich auch eine super Idee. Die haben einfach einige kreisrunde Flächen nicht bemäht und da drumherum einfach gemäht. Und dann immer mal so ein bisschen verteilt.
Mhm.
Auch toll.
Das ist auch optisch sehr schön. Ne?
Es
dann,
sieht optisch
es
toll aus, ja.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Mhm. Sehr schön. Also man merkt, dass man durchaus mit kleinen Dingen und mit ein bisschen Umdenken, weil man verabschiedet sich ja von dieser Illusion, einen englischen Rasen halten zu können im Zuge von Klimaänderungen und Klimakrise. Und kann wirklich Positives dann auch daraus ziehen und das ist cool. Judith, für diejenigen, die vielleicht die ersten beiden Runden nicht gehört haben mit dir, magst du eben sagen, wer bist du, was machst du so im Öko-Institut und um welches Thema geht's heute? Weil das ist selbst mir heute nicht klar, weil als wir das letzte Mal auseinandergegangen sind, haben wir gesagt, entweder wird es Aufforstung oder es wird Projekt Blauer Kohlenstoff. Und nachdem du dich vorgestellt hast, lüfte das Geheimnis auch mir gegenüber, was wird nachher im Mittelpunkt stehen.
Ah, sehr, sehr gerne. Also Judith Reise vom Öko-Institut. Bin jetzt schon seit 4 Jahren am Institut. Ich habe Biologie studiert und beschäftige mich eigentlich schon immer sehr gerne damit, wie Landnutzung auf Biodiversität sich auswirkt, beziehungsweise auch, wie die klimatischen Veränderungen sich auf Landnutzung, aber auch auf Biodiversität einwirken. Und da habe ich am Öko-Institut hier die Möglichkeit, mit dem Team ganz viel dazu auch zu forschen. Wir beraten vor allem auch Umweltbundesamt oder auch das Ministerium für Umwelt oder für Wirtschaft oder auch die EU, je nachdem, wo auch da Bedarf ist. Und ja, zurzeit, wie du schon sagst, beschäftige ich mich sehr viel mit dem Thema Wiederbewaldung. Und das finde ich ja ganz interessant, weil du ja auch gesagt hast, du hast eine eigene kleine Fläche und vielleicht wollt ihr da auch wieder Bäume anpflanzen oder einen Wald entstehen lassen. Deswegen würde ich sagen, können wir sehr gerne über das Thema sprechen. Es ist ja auch eine sehr beliebte Maßnahme. Ne? Gerade im Klimaschutz wird ja sehr viel darüber gesprochen, wir erneuern unseren Wald, ne? Wir schaffen mehr Waldflächen. Und tatsächlich hat ja auch unsere Bundesregierung in ihrem Aktionsprogramm Natürlichen Klimaschutz, da haben wir ja beim letzten Mal auch schon mal drüber gesprochen, dass es das gibt. Und da ist auch eine Maßnahme, ne? Wiederbewaldung, Vermehrung der Waldfläche in Deutschland. Wir haben ja schon 11 Millionen Hektar, aber da ist ja durchaus noch Potenzial nach oben. Fragezeichen. Ja, und das ist ein sehr spannendes Thema, ne? Weil letztendlich würde man sich fragen, ja, wo stellen wir den Wald denn hin? Na, eigentlich ist jeder Quadratzentimeter in Deutschland durchgeplant. Und dass Wald natürlich eine gute Idee ist, ich glaube, das leuchtet grundsätzlich ein, ne? Also gerade für die Artenvielfalt oder auch für verschiedene andere Leistungen, Kühlung, Wasser, Rückhalt, Holz und so weiter. Also das, insofern stehen alle Argumente für den Wald und zum Schluss natürlich auch die wunderbare Kohlenstoffspeicherung, die so ein Wald für uns leistet. Aber wohin und wie schnell geht das? Das sind alles so Fragen, mit denen wir uns da auseinandersetzen.
Dann gehen wir da doch gerne tiefer rein. Also wenn der gute Wille da ist, sowohl jetzt so als Privatperson, die vielleicht hier auf dem Land sind die Grundstücke relativ groß, während man in der Stadt vielleicht bei einem Einfamilienhaus so bei 600 bis 800 Quadratmeter ist, für die Landfläche sozusagen, die man hat oder für den Garten, sind hier die Grundstücke locker irgendwie zwischen 5.000 und 10.000 Quadratmeter groß oder noch größer teilweise, weil sie zum Beispiel Resthöfe auch sind. Was wären denn Rahmenbedingungen, von denen du sagst, die würden sich eignen, um dort eben so etwas wie ein Aufforstungsprojekt auch zu platzieren? Gibt es da irgendwelche Kriterien aus der Erfahrung heraus, aus Forschungsperspektive heraus, wo du sagst, die sind besonders gut, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt ein Stück Aufforstung hier ermöglichen?
Also ich denke mal, grundsätzlich ist halt ein bisschen die Frage, wie will man strategisch rangehen. Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir gucken von der Bundesperspektive heraus, und das ist eigentlich das, was wir auch in dem Projekt machen, wo macht es Sinn, strategisch gesehen Wälder entstehen zu lassen, dann würden wir jetzt erstmal gucken, ne, wo sind schon Wälder, wo können die Wälder auch miteinander verbunden werden. Ne? Also wenn man die Möglichkeit hat, Waldstücke miteinander zu verbinden, dann ist das natürlich ein unglaublicher Gewinn, als würde ich jetzt, ich sag mal, gerade in Schleswig-Holstein, wo jetzt gar nicht so viel Wald ist, einfach auf einer ganz isolierten Insel irgendwo 1.000 oder 500 Hektar Wald oder Bäume hinstellen. Kann natürlich aus Erosionssicht oder Bodenerosionssicht natürlich auch sinnvoll sein, aber wäre natürlich immer schon ganz gut zu gucken, dass man Waldflächen miteinander verbindet, aber eben auch gerade in Regionen, wo in Deutschland gar nicht so viel Wald da ist, ne? Also im Vergleich zu anderen Regionen. Also da sind Schleswig-Holstein, nordwestlicher Teil von Niedersachsen, wäre da durchaus spannend für solche Projekte, wo man vielleicht auch Korridore schaffen kann mit solchen Projekten. Und ansonsten wäre noch eine Vorbedingung, und da knüpfen wir vielleicht so ein bisschen an das an, was wir im ersten Podcast gesagt haben. Natürlich möglichst nicht da, wo eigentlich Moore hingehören sollten. Ne?
Oh, okay.
Also da, wo wir Flächen haben, wo eigentlich diese tollen Moorböden drauf sind, die wieder vernässt werden sollten, da sollten wir jetzt natürlich nicht versuchen, Bäume anzupflanzen. Es sei denn, wir machen einen entsprechenden Erlenwald, der dann auch eben auch an Moorregionen angepasst ist. Aber wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, ne, ich will jetzt irgendwie einen Mischwald oder so entstehen lassen, dann wäre jetzt so ein organischer Boden keine gute Idee. Also es sollte schon ein mineralischer Boden sein, möglichst vielleicht auch dann eben eine Ackerfläche, weil das ist auch noch so ein Konflikt, der häufig auftreten kann. Wir haben ja auch schon ein bisschen über die tollen Grünlandflächen gesprochen, über die tollen Rasen, wo eben eine unglaubliche Artenvielfalt an Insekten oder auch Vögeln auftreten kann. Und das wäre natürlich durchaus auch schade, wenn sehr viele dieser tollen Grünlandflächen auf Kosten von Wäldern entstehen würden.
Ja.
Und tatsächlich, wenn man aktuell, ne, wir gucken ja immer wieder auch in die nationale Berichterstattung im Rahmen des IPCC von Deutschland, und da berichtet Deutschland ja immer die Bewegungen, ne? Also wie verändert sich die Landnutzung? Und wenn man da schaut, wo entstehen denn Waldflächen aktuell? Weil tatsächlich entstehen in Deutschland ja netto gesehen Waldflächen, auch aktuell schon. Aber die entstehen eigentlich immer auf diesen Grünlandflächen.
Ah, okay.
Gar nicht auf dem Acker, eigentlich dort, wo wir sie empfehlen würden, eigentlich auch hinzubauen. Sondern es sind immer die Grünlandflächen. Und jetzt kann man darüber rätseln, wie passiert das. Aber unsere Vermutung ist, dass Grünlandflächen, die bedarf mehr einer Pflege. Ne? Die müssen immer wieder frisch geschnitten werden und so weiter. Und wenn man das irgendwann aufgibt, weil der Eigentümer, ne, keine Zeit mehr hat oder was auch immer, dann würde dieses Grünland langsam verbuschen und dann eben auch langsam zu einem Wald werden. Weil Wald entsteht ja eigentlich immer in Deutschland. Eigentlich muss man gar nicht so viel machen, man muss nur einfach ganz lange warten.
Man müsste ihn lassen, ja, genau.
Und dann wird aus jeder Freifläche irgendwann Wald. Das sieht man ja auch in der Stadt, wenn man mal irgendeine Brachfläche sieht. Ne? Es kommen Birken, es kommen die Pappeln. Und dann geht das eigentlich relativ schnell. Und wenn man da noch ein paar Jahrzehnte wartet, dann kommt die Buche und so weiter. Alles, was so in der Nähe ist.
Wenn man das ein bisschen forcieren wollen würde, da bekomme ich jetzt so aus Laienperspektive zumindest zwei grundsätzliche Ansätze mit. Also wenn man so rund um Peter Wohlleben sich ein bisschen umhört, der sehr stark sein Credo nach vorne bringt, macht gar nicht so viel Plantagen und auch erst recht keine Monoplantagen zum Aufforsten, sondern schaut einfach nur, wie ein Wald sich selber regeneriert und bietet die Rahmenbedingungen dafür, dass er das möglichst schnell macht. Das wäre so diese eine Seite. Und eine andere Seite wäre, da haben wir die Verbindung auch zu Kompensationsprogrammen. Da kann ich CO2-Kompensationen kaufen bei Organisationen, die teilweise sowohl in Deutschland Deutschland, also Harz wäre so ein Beispiel, teilweise auch im Ausland wirklich massiv Aufforstungsprogramme machen und zum Beispiel, also ich bin auch so in einem dieser Programme drin und kompensiere unter anderem dadurch. Und die haben dann hiesige und teilweise trockenheitsresistente Bäume, die sie in Mischkultur anpflanzen in Deutschland und sind noch an Umweltprojekten im Ausland beteiligt. Also dieses Kompensieren über Aufforstung ist nur so ein Add-on, was die anbieten. Was würdest du denn aus deiner Perspektive sagen? Wäre es besser und gerade auch so mit dem Tempodruck, den wir so ein bisschen im Nacken haben, CO2 zu binden möglichst schnell? Welcher dieser beiden Philosophien wäre denn besser für Deutschland geeignet?
Ja, das ist eine sehr trickreiche Frage, weil wenn wir uns jetzt rein die Kohlenstoffspeicherung anschauen über einen gewissen Zeitraum, wir haben ja unsere Ziele, dann könnte man, wenn ich jetzt nur rein wissenschaftlich auf Zahlen schaue, schon den Eindruck bekommen, ja okay, ich muss also wirklich möglichst schnell effektiv schnell wachsende und stark bindende Baumarten pflanzen, ne? Und das möglichst ganz viele auf einer Fläche. Und dann würde ich natürlich rein zahlenmäßig auch wirklich einen sehr hohen Input bekommen. Wobei, das darf man auch nicht vergessen, tatsächlich ist es gar nicht, also es dauert erstmal eine ganze Weile, ne? Also wenn ich so einen Baum anpflanze, dann dauert das eigentlich so 2 Jahrzehnte im Durchschnitt, bis der so richtig Kohlenstoff einspeichern kann, ne? Vorher ist das wirklich recht verhalten, sage ich mal, ne? Also das sind dann so immer, wir haben das auch mal ausgerechnet, so ungefähr 0,8 Millionen Tonnen. Das ist wirklich gar nicht so viel. Also innerhalb von 10 Jahren, was so ein neuer Baum anpflanzt. Und das sind sehr positive Annahmen, ne? Also das sind sehr wuchsstarke Bäume. Und wenn nur mal im Verhältnis dazu, es ist ja auch noch so, in Deutschland, wir verlieren ja auch jährlich Waldfläche. Genau. Ne? Durch Infrastrukturmaßnahmen. Und allein im letzten Jahr sind dadurch 1 Million Tonnen CO2 in die Luft entlassen worden. Allein dadurch, dass wir Waldflächen verloren haben. Und wenn wir das jetzt in Relation setzen, es muss also mindestens 10 Jahre ein Bau, also eine Waldfläche, 1 Hektar Wald wachsen können, um das überhaupt wieder, also in dem Fall sind sogar über 12.000 Hektar. Also das ist einfach Wahnsinn, ja. Das Verschwinden eines Waldes ist einfach so viel, ja, effektvoller, also negativen, hat so einen negativen Effekt und es braucht einfach so lange Zeit, bis das von einem heranwachsenden Wald überhaupt wieder eingeholt werden kann. Und dazu kommt ja auch noch, wir haben es ja auch kurz angesprochen, es ist trocken. Das heißt, was zurzeit sehr viele Menschen, die sich also darum bemühen, Wald wieder entstehen zu lassen, merken, ist, dass ihnen die kleinen Bäume, die sie gepflanzt haben, einfach auch wieder vertrocknen. Das ist eben so ein bisschen der Nachteil an der Pflanzung. Da könnte ich jetzt ewig drüber sprechen, warum Pflanzungen auch Nachteile haben gegenüber einer Naturverjüngung. Und das ist vielleicht das, was du mit Peter Wohleben angesprochen hast. Ne? Die Sukzession nennt sich das, also dass ich eben warte, was auf der Fläche passiert. Welche Baumarten sich von alleine ansiedeln, die hat ihre Vorteile, weil die Pflanzen, die sich ansiedeln, in dem Moment ja auch den Stress, den sie vorgefunden haben, angenommen haben, aber trotzdem gewachsen sind. Das heißt, langfristig gesehen hat so eine Sukzessionsfläche ganz gute Chancen, auch in der Zukunft auch Kohlenstoff zu speichern, wenn sie sich etablieren kann. Und sie hat natürlich auch, und das dürfen wir auch nie vergessen, wir haben ja nicht nur Klimaschutzziele, sondern wir haben auch Biodiversitätsschutzziele. Genau. Und da haben solche Flächen, die sich also langsam auch in so einem Wald entwickeln können, enorme Vorteile, ne? Weil jedes Stadium ist wichtig für andere Tier- und Pflanzenarten. Insofern würde ich aus Biodiversitätsschutzsicht immer für die Sukzession plädieren. Aber klar, aus Klimaschutzsicht kann es durchaus sinnvoll sein, auch beides dann zu kombinieren. Das ist so meine Lieblingsmaßnahme, wenn ich sage, okay, wir wollen auch wuchsstarke Bäume, wir wollen vielleicht auch ein tolles Holz ernten auf der Fläche, dann würde ich das immer kombinieren.
Ja. Und es wird auch deutlich dabei, dass es sehr wichtig ist, genau zu schauen, wie man dann aufrechnet, was auf der einen Seite entnommen wird und an Waldfläche verschwindet und was andererseits dann entsteht und wann eigentlich ein wirklicher Ausgleich stattfindet, dass man da eben mit Jahrzehnten rechnen muss. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Kompensationsgeschichte, ein Narrativ sozusagen mitbekommen. Da hat man einfach die Anzahl der Bäume gezählt und hat gesagt, wir haben 1000 Eichen gefällt, Klammer auf, die waren über 100 Jahre alt und wir haben 1000 neue Eichen gepflanzt und die waren irgendwie 50 Zentimeter hoch. Und das war für mich so der, ja, so eine der Beispiele, wo man wirklich mitbekommt, es lohnt sich, da ein bisschen genauer drüber nachzudenken, was wir machen. und auf die Art und Weise auch nachvollziehen zu können, wie das denn eigentlich kommt, dass trotz der ganzen Bemühungen unterm Strich zu einzelnen Bereichen wir eigentlich eher den Rückwärtsgang eingelegt haben, ja, und eher in der negativen Richtung unterwegs sind, anstatt nach vorne zu gehen. Du hast vorhin gesagt, dass das Öko-Institut auch berät und ihr beratet Wirtschaft und Kommunen auch. Also könnte unsere Kommune sich beim Öko-Institut melden und sagen, hier habt ihr unseren Flächenplan, wir würden gerne was machen. Könnten wir das Öko-Institut damit beauftragen, uns dahingehend zu beraten, wie wir denn wirklich eine gute Art und Weise der Aufforstung auch hinbekommen?
Ja, also theoretisch könnten wir sowas auch machen. Es ist tatsächlich jetzt in meiner Arbeitsgruppe gar nicht so der Fokus. Wir haben ein paar landesbezogene Projekte. Wir hatten zum Beispiel das Land Hessen in seinem Klimaschutzplan beraten, wo ich auch den Waldteil übernommen habe. Mhm. Und wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die auch auf sehr regionaler Ebene, also gerade bei Wärmeumbau, ne, also da wird auch sehr viel regional gearbeitet. Wir in unserer Landnutzungsgruppe, wir arbeiten eigentlich immer eher auf Deutschland-Ebene oder eben EU- oder Globalebene. Aber rein theoretisch wäre das natürlich durchaus möglich. Könnten wir sowas.
Vielleicht hören das ja Bürgermeisterinnen und Bürgermeister jetzt hier, die ja eine ganze Menge Themen haben, jetzt auch die Skills in der Luft zu halten und auch umzusetzen. Bei uns ist jetzt gerade Flächensolaranlagen stehen hoch im Kurs, wo ich dann auch neulich mal so eine etwas kritischere Haltung dann auch so da platziert habe. Aber da merkt man auch durchaus, wenn man im politischen Umfeld unterwegs ist, dann richten sich häufig die Aktionen besonders gerade in die Richtung, wo einfach die politischen Rahmenbedingungen gerade günstig sind, so. Und dann geht man so in die Richtung. Ja. Zu dem Thema Aufforstung, gibt es noch irgendwie etwas, von dem du vielleicht sagst, na, das ist vielleicht so aus der allgemeinen Perspektive gar nicht so bekannt. Gibt es da noch irgendwelche Dinge, die man gut so benennen könnte an Zusammenhänge, an Fakten, an Tipps?
Genau, also ich glaube, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was ich auch vorhin schon gesagt hatte, war, also die Nummer eins Maßnahme ist sowieso eigentlich Wald erstmal zu erhalten. Ne? Also das war auch so ein bisschen nochmal aus der Recherche in den Daten auch nochmal eine sehr wichtige Erkenntnis, dass wir zwar netto auch immer wieder Wald dazugewinnen in Deutschland, aber eigentlich auch immer noch sehr viel verlieren, ne? Also im letzten Jahr 8000 Hektar. Und ich denke, das ist das allererste, dass wir uns mehr überlegen sollten, wenn wir wieder etwas planen und dafür ein Wald quasi seine Fläche verliert, ob das wirklich noch angebracht ist, das überhaupt zu tun. Weil wenn wir kurzfristig, ne, du hast ja gesagt, wir wollen ja jetzt das Klima schützen, dann ist eigentlich jeder Baum entscheidend, der steht und der überhaupt auch noch vital ist, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Der Wald ist ja eh schon in einem sehr gestressten Zustand, wie vielleicht einige durch den Waldzustandsbericht auch erfahren haben, der ja auch groß durch die Presse gegangen ist. Und ich glaube,
über 70%, glaube ich, ne, sind geschädigt, oder wie sind da die Zahlen?
Ja, jeder fünfte Baum hat Kronenverlichtung und so, ne? Das ist wirklich ein besorgniserregender Zustand, und deshalb ist also der Waldumbau, also die Pflege des, also Pflege im Sinne von Renaturierung auch und auch die, ja, auch die schnelle Wiederbewaldung von Flächen, die einfach jetzt gestört waren, das ist also wirklich ganz, ganz wichtig. Und wenn wir über Neuentstehung von Wäldern sprechen, dann wäre es halt schon günstig, wirklich darauf zu achten, wo ist es strategisch auch sinnvoll, diese Wälder entstehen zu lassen. Ne? Wenn man die Möglichkeiten hat, sich das auszusuchen, das ist ja genau das, was wir in dem Projekt dann auch jetzt als Ergebnis auch rausbekommen werden. Also wo genau, in welchen Flächen in Deutschland wäre es strategisch für den Naturschutz vor allem günstig, Waldflächen entstehen zu lassen. Und wie gesagt, möglichst nicht auf, also überhaupt gar nicht auf diesen schönen Moorböden, sondern wenn auf Ackerflächen, die eh schwierig zu bewirtschaften sind, das wäre natürlich ideal. Dann geht nämlich auch wertvolle Grünlandfläche nicht verloren, die im Moment herhält, ne, wenn neue Wälder entstehen.
Vielleicht tut sich ein bisschen ein Fenster auf, weil durch die Gespräche, die ich mit unserem Nachbarn und Landwirten Dieter Helmke hatte, hatte der als jemand, der auch sich sehr für Moorschutz ja engagiert, auch die Zusammenhänge benannt, dass mittlerweile ja die Nährwerte der Aufwüchse immer niedriger werden, dass man eigentlich Tiere gar nicht mehr damit richtig ernähren kann und es dadurch durchaus auch einen Ansporn geben kann, sich über neue Nutzungsmöglichkeiten dieser Flächen dann auch Gedanken zu machen. Und mir geht das so, wenn ich hier so durch unsere Nachbarschaft fahre mit dem Auto und ich sehe rechts Mais und links Mais und ab und zu ein paar Privatgärten, dann stelle ich mir sehr gerne vor, wie das vielleicht so in 50 Jahren aussieht, wobei ich das nicht so mehr erleben werde, aber vielleicht dann irgendwie irgendwie auf dem Weg dahin, dass mehr und mehr Renaturierung dann auch sichtbar sein wird. Und das wäre für mich so eine positive Zukunftsvision, die ich gerne verwirklicht sehen wollen würde hier in der Umgebung.
Sehr gerne. Genau, und auch gerne den Mut zu haben, zu gucken, was passiert auf einer Fläche. Ne? Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich habe jetzt hier eine kleine Fläche und ach, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich damit machen soll. Und das war vielleicht vorher ein Acker oder das war ein kleines Grünland. Einfach zuzuschauen, was mit dieser Fläche passiert, ist auch sehr interessant. Mhm. Aber natürlich, und ich glaube, das ist auch das Problem, was viele Landbesitzer dann eben auch sehen, theoretisch ist es ein Wertverlust. Also in Grün oder in Ackerland ist natürlich vom Wert etwas höher als ein Wald. Mhm. Und ich glaube, aber da wird es ja auch zukünftig auch diese Programme geben. Ne? Dafür ist ja das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz auch da, wo ja jetzt auch 4 Milliarden Euro bereitgestellt wurden, um in den nächsten 5 Jahren diese Programme umzusetzen. Mhm. Also da wird es demnächst sicherlich auch schöne Fördermöglichkeiten geben. Und da das Anpflanzen von Bäumen durchaus auch sehr frustrierend sein kann, wie ich in Gesprächen mit Waldbesitzenden nun jetzt auch erfahren habe, wenn man sagt, ach, ich habe da gar keine Eile, ich gucke mir an, was passiert auf meiner Fläche, welche Bäume sich ansiedeln und die werden sich ansiedeln, das ist garantiert, dann kann ich nur dazu ermutigen,
das zu tun und
das einfach so auszuprobieren und sich da ganz entspannt zurückzulehnen.
Den langen Atem dann dazu behalten.
Ja.
Wir haben ein kleines Waldstückchen hier, also eine Art große Insel zwischen den Äckern und die bestand aus gefühlten 60% Fichten, die ja in den letzten Jahren komplett abgestorben sind hier in der Gegend. Und wenn man sich diese Insel anschaut, dann sieht man eigentlich nur Gerippe sozusagen. Würde da jetzt so aus Forscherperspektive es auch so sein, dass man die auch stehen lässt und nicht irgendwie rausholt, um dann Licht zu schaffen für das, was nachwächst? Also da hat man auch so den langen Atem dabei. Ich sehe dich nicken.
Also das ist auch eine sehr spannende Diskussion, die auch gerade immer noch läuft. Ne? Wie gehen wir mit diesen Flächen um? Also die gute forstliche Praxis sagt eigentlich, tote Bäume holt man da raus. Ne? Also Bäume, die abgestorben sind, die werden rausgeholt, um, wie du sagst, eben Licht zu schaffen, um auch die Sicherheit auf der Fläche zu gewährleisten. Ne? So ein Baum, der abgestorben ist, der kann ja auch jederzeit umkippen. Ne? Und ich denke mal, das wird auch irgendwann passieren. Wenn ich jetzt nichts tun würde, dann kommt der nächste Sturm und der kommt mit Sicherheit und dann liegen die Bäume unten. Aus ökologischer Sicht ist das jetzt nicht ein großes Problem. Also Totholz ist ja immer was Schönes für die Natur. Aber wenn ich jetzt natürlich Pläne habe in meiner Fläche und ich möchte möglichst auch ganz, ganz schnell wieder dort bestimmte Baumarten auch sehen, dann bin ich wahrscheinlich schon gezwungen, ein bisschen was zu tun. Jetzt könnte man sich natürlich trotzdem überlegen, wie viel dieser Bäume, ich weiß, jetzt kommt natürlich auch an, wie dicht die auch stehen. Ne? Also wenn die jetzt wirklich extrem dicht stehen, ist es sicherlich gar nicht verkehrt, den einen oder anderen Baum auch rauszuholen. Vielleicht kann man ihn ja auch noch nutzen. Ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Aber ansonsten aus Naturschutzsicht heißt es, wird die Empfehlung eigentlich schon ausgegeben, möglichst viele Bäume, auch wenn sie schon abgestorben sind, stehen zu lassen, weil sie den Boden auch schützen.
Wie ist das denn?
Zum einen, ja.
Ich habe den Harz jetzt gerade vor mir, wenn man da so zwischen den Bergen durchfährt und dann ist es ja teilweise wirklich so, du hast den Eindruck, du bist auf dem Mond, weil da gesamte Landstriche über die Berge ja einfach tot sind. Und würde das selbst für solche Flächen auch gelten?
Also tatsächlich kann man das im Nationalpark des Harzes auch sehr gut beobachten. Ne? Da ist ja auch tatsächlich von der Verordnung des Nationalparks her, darf gar nichts gemacht werden. Also die Bäume sind einfach komplett abgestorben und es ist sehr, sehr schön, es gibt da auch Berichte, ich meine sogar auf der Website vom Nationalpark kann man sich auch Vorher-Nachher-Bilder anschauen, weil das Fichtensterben hat ja da schon sehr viel früher auch angefangen und da war wirklich nach 10 Jahren, also war da wieder eine grüne Wand. Ähnliches kann man auch im Bayerischen Nationalpark, bei denen hat das Fichtensterben ja noch früher angefangen, das heißt, die haben noch längere Erfahrung mit diesem Thema und das geht wirklich enorm schnell, dass wieder Bäume hochkommen. Es sind natürlich auch wieder viele Fichten dabei. Ne? Da muss man natürlich schauen, möchte man die dann wirklich haben. Aber wie gesagt, im Nationalpark wird nichts gemacht. Also da ist ja das Credo, die Natur macht das selber.
Okay.
Wenn ich jetzt aber in einem Wirtschaftswald bin, kann ich mir natürlich schon anschauen, wenn dann jetzt wieder Fichtenverjüngung kommt, ob man dann da vielleicht doch wieder was rausnimmt. Aber grundsätzlich aus Bodenschutzsicht sollte man sich wirklich immer gut überlegen, ob ich auf eine Fläche fahre. Ne? Also wenn ich jetzt, also flächiges Befahren wird sagen aber auch alle forstlichen Versuchsanstalten, also wirklich, sollte man wirklich nicht tun, weil die du schädigst den Boden damit auf vielleicht sogar Jahrhunderte, teilweise kommt auf die Bodenart an, also wirklich, wirklich nicht. Man sollte wirklich immer gut überlegen, welche Rückungsmaßnahme ist jetzt hier wirklich noch angebracht. Grundsätzlich kann die Natur das schon wieder regeln, aber das kann natürlich konfliktieren mit den Wünschen, die ich für meine Fläche habe. Da muss man sich dann mit dem Einzelfall beschäftigen und deswegen ist auch forstliche Beratung auch einfach so enorm wichtig, dass man wirklich auch einen guten Ansprechpartner hat, mit dem zuständige Försterin oder mit dem zuständigen Förster berät, was sind meine Ziele, wenn ich jetzt einen Privatwald habe, das und das sind die Vorbedingungen, die kennen ja auch die Standorte, die kennen sich sehr gut aus mit den Flächen, also unbedingt Hilfe und Beratung holen von den zuständigen Försterinnen und Förstern und dann gemeinsam überlegen, wie kann ich das so bodenschonend und so naturschutzschonend wie möglich erreichen.
Ja. Das habe ich mal in einem Film gesehen, wie der Unterschied so ist, wenn über Pferde, die Baumstämme rausholen, was da mit dem Boden passiert, nämlich annähernd nichts, so an Verdichtungen und Ähnlichem, im Vergleich dazu, wenn man mit schwerem Gerät dann da durchflügt und allein durch die Verdichtung eben das ganze Mikroklima dann auch komplett beeinträchtigt. So. Ja. Ach, jetzt ist das schon wieder eine halbe Stunde geworden, Judith, mit dir. Das ist auch immer so, ich könnte auch dann immer noch so weitermachen, aber irgendwann ist dann auch so die Zeit dann auch rum. Da haben wir jetzt wieder eine Menge Holz, würde man sagen, eine Menge Input, dann eben auch so zum weiter drüber nachdenken dabei. Und das ist schön, dass du so dieses Thema dann für uns noch mal so ein bisschen in den Vordergrund geholt hast, weil ich denke, das ist etwas, was total wichtig ist. Wir brauchen die Bäume und das Zusammenspiel mit ihnen, weil sie nichts weniger tun, als unsere Atemluft uns zu bescheren und CO2 aufzunehmen.
Absolut. Also Renaturierung ist, wir sind ja auch in der Dekade der Renaturierung und es ist enorm wichtig und hier auch nochmal der ganz wichtige Hinweis, es wird ja das EU-Renaturierungsgesetz aktuell im Europaparlament verhandelt. Im Moment sieht es so aus, dass es also sehr viel Gegenwind gibt und in diesem Monat wird es sicherlich auch spannend, vielleicht können wir irgendwann anders auch nochmal drüber sprechen, wird also in dem Europäischen Umweltausschuss darüber abgestimmt, ob dieses Gesetz nun kommt oder nicht. Bisher hat die EVP ist ja die so quasi CDU-CSU-Fraktion im Europäischen Parlament, die ist quasi schon ausgestiegen eigentlich aus den Verhandlungen. Also es wird sehr, sehr knapp werden, ob dieses Gesetz überhaupt kommen kann. Und ja, das wäre natürlich enormer Rückschritt. Also nicht nur für Europa, sondern eigentlich auch global, weil wir wissen ja, es muss immer jemand Vorreiter sein in diesen Themen. Und wenn Europa so ein Gesetz nicht abstimmt oder sich nicht festlegt, also wirklich gesetzlich auch festlegt, Natur zu renaturieren, dann ist das ein sehr schlechtes Zeichen, auch für global.
Ja. Und solche Beispiele höre ich in der letzten Zeit häufiger. Also das Lieferkettengesetz ist auch in der Diskussion gewesen. Es gab viele Dinge, wo man so gesagt hat, oh, wir sind jetzt schon so weit, dass es wenigstens verhandelt wird. Und dann ist noch die Frage, ob die Legislative dann auch wirklich diesen Schritt geht, eine entsprechende Regulierung mit auf den Weg zu gehen. Man macht sich in der politischen Welt nicht gerade beliebt, wenn man sich einsetzt genau dafür. Und das macht es nicht leichter dann, wenn man befürchten muss, dass das ein Karrierekiller ist, wenn man sich da sehr weit aus dem Fenster lehnt. Gleichwohl wissen wir von einer Forscherperspektive und auch so, was den normalen gesunden Menschenverstand anbelangt, dass eigentlich kein Weg dran vorbeigeht und ja, wir in einem sehr viel größeren Maße vielleicht sogar in diese Richtung auch denken müssten dabei. Ich frage mich jetzt gerade vom Timing her, ob wir es vielleicht so machen können, Judith, dass du mir eine Sprachnachricht schickst, wenn das durch ist oder eben auch nicht durch ist, sodass wir diese Aktualität, ich würde dann die letzten Sätze, die du gerade gesprochen hast, an den Anfang stellen vom Podcast, dann unser Gespräch und würde dann am Ende diesen Einschub von dir noch reinbringen, dass man dieses aktuelle, naja, was ist jetzt draus geworden im EU-Parlament, das würde ich gerne dann noch mit reinbringen, das wäre toll.
Genau. Okay. Ja, das ist super.
Hallo liebe Katja und hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Katjas Podcast. Ich wollte ja nochmal ein Update geben, wie die Entscheidung über das EU-Renaturierungsgesetz ausgefallen ist. Und vielleicht haben es einige ja sogar verfolgt in den Medien. Also vor knapp über einer Woche hat das Parlament sich ja für das EU-Renaturierungsgesetz entschieden. Das war am 12. Juli. Davor war es doch alles sehr, sehr spannend. Also die Entscheidung im Umweltausschuss, die ist ja gegen diesen Entwurf der Europäischen Kommission ausgefallen. Und insofern war das wirklich eine gewisse Zitterpartie. Besonders die EVP, also die Europäische Volkspartei, hat hier also ein recht großes Gegengewicht gebildet und hat letztendlich auch zum Scheitern dieser Abstimmung im Umweltausschuss geführt. Im Parlament selber hat der Gegenwind von der EVP dann nicht ausgereicht, haben sogar einige EVP-Abgeordnete auch für diesen Gesetzentwurf gestimmt. Ja, allerdings muss man schon sagen, dass natürlich nicht alles so durchgekommen ist, wie die Kommission das vorgeschlagen hat. Es sind doch ja recht wesentliche Teile herausgefallen aus dem Entwurf. Und nur mal um kurz die wichtigsten Punkte zu sagen, was nicht mehr im Renaturierungsgesetz drinsteht, ist alles, was sich mit landwirtschaftlichen Ökosystemen befasst. Also die gesamten Moorwiedervernässungsziele beispielsweise sind komplett aus dem Entwurf gestrichen. Das ist natürlich vor allen Dingen aus der Sicht von Biodiversität und aber auch natürlich des natürlichen Klimaschutzes, haben wir ja schon viel drüber gesprochen, sehr, sehr schade, dass es da keine verbindlichen Ziele geben wird. Damit bleiben letztendlich auch die Ziele für den natürlichen Klimaschutz in der EU auch ziemlich vage und hängen eben an der Initiative der einzelnen Mitgliedstaaten. Eine weitere Schwächung gibt es auch im Bereich der Wälder, wo also auch nicht mehr alle Indikatoren verfolgt werden müssen und so weiter. Also es ist erstmal trotzdem gut und es ist auch ein gutes Signal, dass Europa sich für dieses Renaturierungsgesetz entschieden hat. Der weitere Weg ist, dass jetzt das Ganze im Trilog noch diskutiert wird und dann werden wir sehen, was wirklich am Ende in diesem Gesetz stehen wird.
Also ich glaube, weiß gar nicht, ob die Normalbevölkerung das immer so mitbekommt, welche wichtigen Entscheidungen eigentlich gerade auch getroffen werden. Und ich habe wirklich das Gefühl, man sieht es ja auch auf der politischen Bühne. Ich glaube, rückblickend werden wir auf diese Phase vor 2030 zurückblicken und denken so, also welche wichtigen Weichenstellungen haben wir getroffen beziehungsweise sogar verpasst.
Genau.
Da bin ich wirklich gespannt. Also es ist wirklich passiert gerade so viel und leider ist es wie in so einem ganz schlechten Film, ne? Also jetzt wird der Spannungsbogen gerade nochmal aufgebaut, weil konservative Kräfte halt gerade sehr stark werden. Mhm. Bei uns, europäisch und global, die also enorm dagegen halten, gegen all diesen tollen grünen Wind, ne, den wir gerade so hatten.
Da gibt's Muster. Also es gibt den Podcast von Claudia Kämpfer, die in einer der Folgen jetzt im Mai, glaube ich, ist das gewesen, benannt hat, dass das sehr interessant ist mitzubekommen, wenn dieser grüne Wind oder diese grüne Bewegung, von der du sprichst, wenn die sehr stark wird, dass dann sehr stark von der fossilen Lobbyindustrie oder Industrie- und Lobbyverbänden Kampagnen laufen und dass das etwas ist, was nicht nur Deutschland intern zu beobachten ist, sondern als Muster sehr wohl global auch nachzuzeichnen ist dabei. Und in einer der Kommentare zu einem der früheren Folgen ist die Seriosität der Daten angezweifelt worden, die ich verlinkt hatte, die vom Bundesumweltministerium kamen. Da ging es darum, inwieweit CO2 eingespart wird, wenn wir ein Tempolimit bekommen. Und ich musste schmunzeln, weil wir haben uns neulich in der ZDF-Mediathek die Anstalt angeschaut, in der genau das aufgedröselt wurde und mal die sogenannten Gegendarstellungen von Forscherseite her benannt wurden und entlarvt wurden als gesponsert von der Erdölindustrie. Und sowas finde ich immer total gut mitzubekommen. Das ist aber dann auch etwas, was nicht augenscheinlich durchleuchtet, wenn man sich eine bestimmte Zahl oder eine Studie anschaut, sich dann eben auch überlegt, okay, wer gibt sowas in Auftrag und wer hat ein Interesse daran? Dass bestimmte Zahlen eine gewisse Sprache sprechen. Und es ist verrückt, weil wir verheddern uns in diese Glaubenskrise und in der Zeit gucken wir aus dem Fenster und sagen, naja, wir waren neulich beim Demeterhof, haben eine Führung gemacht und haben dort aus erster Hand von den Landwirten gehört, wie die absolut stark unter der Dürre jetzt leiden und sagen, der Rhabarber irgendwie, wo wir sonst irgendwie, weiß ich nicht, 8 Container hatten, die wir hier haben ernten können, können wir froh sein, wenn wir jetzt noch 5 zusammenkriegen.
Unglaublich,
Und das ist existenzbedrohend und zwar nicht nur für die Familien, die dort leben, sondern für uns alle, Und das gilt es ja an die Oberfläche zu bringen, immer wieder.
Wenn es dann irgendwann heißt, sind gar nicht genug Kartoffeln da oder so, dann wachen wir alle auf, aber dann ist halt schon spät, Also das ist, deswegen, wir merken es ja gar nicht so stark im Alltag, weil ich gehe in den Supermarkt, der Supermarkt ist voll. Es kriegen nur die Landwirtinnen und Landwirte mit aktuell, ne? Dass halt nicht, also dass es halt schon teilweise ein bisschen eng aussieht, ne?
Ja.
Es ist schon eine verrückte Zeit, also wirklich eine verrückte Zeit.
Und umso wichtiger, dass solche Gespräche wie das unsere stattfinden, eben in der Hoffnung, dass auf die Art und Weise eben ein anderer Blick entstehen kann. Und mich unterstützt das sehr, wenn ich in vielfacher Hinsicht so aus meinem sozialen Kontext dann Rückmeldungen bekomme, dass dann Menschen sagen, wir reden jetzt mittlerweile am Armbrutstisch in unserer Familie ganz anders über Themen und das deswegen, weil wir diese Podcast-Folgen hören.
Das ist toll.
Und das freut mich dann und unterstützt mich dahingehend, eben dann auch ein Stück weiterzumachen. Dann.
Absolut, ja. Also es ist total wichtig, was du hier machst, also es, weil du ja auch aus deiner Perspektive fragst und auch aus deiner Erfahrung heraus. Das finde ich ganz, ganz toll und du führst ja mittlerweile so viele verschiedene Gespräche auch zu so verschiedenen Themen und das ist es ja genau. Ne? Es geht ja letztendlich um nichts anderes als um eine Umwandlung unserer gesamten Gesellschaften und da muss man sich jedes Thema eigentlich anschauen.
Genau.
Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.